Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Mückes Mikromedizin. Mit dem von mir sehr vermissten, es grenzt schon fast an Entzugserscheinung, Martin Mücke.
Hi Daniel.
Martin, hi, grüß dich. Wieder mal sehr elegante Herleitung. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes und wichtiges und auch dramatisches Thema, nämlich über das Thema Entzug. Mhm. Über Süchte haben wir ja schon des Öfteren gesprochen. Mhm. Heute wollen wir uns eigentlich dem heilsamen Prozess einer Sucht, ja, wie kann man das eigentlich sagen, beendet,
ja.
Widmen, also dem Verzicht auf Dinge, die einen süchtig machen. Mhm. Was der Entzug bedeutet, das kann man in vielen Filmen und Serien sehen. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo kennen bestimmt gerade die Älteren von euch da draußen noch. Gab vor kurzem auch eine Serie, die das nochmal aufgegriffen hat.
Von Leonardo DiCaprio.
Ah.
The Wolf of Wall Street.
Wolf of Wall Street, genau, Wolf, wo er kaum noch ins Auto reinkommt und dann irgendwie sich wundert, dass das Auto total geschrottet ist.
Ja, auch ein Drogenentzug, ne?
Das sind auf jeden Fall dann im weiteren Verlauf der Filme auch immer wichtige Handlungselemente gewesen, diese sehr schmerzhaften Entzüge. Mark Twain, um jetzt auch mal so ein bisschen in die Hochkultur zurückzukehren, hat ja sinngemäß, zumindest wird ihm das Zitat zugeschrieben, mal sowas gesagt wie, es gibt nichts Einfacheres, als mit dem Rauchen aufzuhören. Ich selber habe es schon hunderte von Malen geschafft. Das ist auch gut, ne? Ist ein sehr lustiges Zitat, zeigt aber auch, wie schwierig und herausfordernd so ein Entzug ist. Ne?
Ja, das stimmt.
Was ist ein Entzug? Was passiert im Körper und welche Symptome gehen damit einher, lieber Martin?
Ja, ich würde sagen, wir steigen mal mit der substanzgebundenen Sucht ein und nehmen damit eine Abgrenzung zu den Verhaltenssüchten vor. Mhm. Ja? Also das heißt, ich entziehe freiwillig oder unfreiwillig dem Körper gewisse Substanzen, die beim Absetzen zu einem Entzugssyndrom führen.
Mhm.
Und schauen wir uns mal an, was passiert dann bei uns im Körper, zum Beispiel bei einem Zuckerentzug.
Um mal was Harmloseres zu sagen, ja.
Ja, aber auch der kann zu körperlichen und psychischen Entzugserscheinungen führen. Also diese Symptome können dann unterschiedlich ausfallen und reichen von Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen bis hin zu Müdigkeit, Gereiztheit oder auch depressiven Verstimmung. Also, wenn du die Schokolade weglässt, kann es sogar sein, dass du dann plötzlich depressiv verstimmt wirst.
Ich habe das tatsächlich mal erlebt. Also ich wollte mal eine Zeit lang auf Weißmehl verzichten. Ist ja auch Glucose, die da eine wichtige Rolle spielt.
Ja.
Und das war genau so. Also die ersten 2-3 Tage, ich war so schlecht drauf und so sauer. Und vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwo neben jemandem saß, der sich irgendwie in der Pizzeria eine Pizza bestellt hat oder vorher das leckere Brot mit Olivenöl gegessen hat, bin ich fast ausgeflippt. Das kann ich total nachvollziehen.
Das Interessante ist auch so die Zeit, ne? Also manche plagen sich damit so 3-4 Tage herum. Mhm. Und dann gibt es wieder welche, die haben damit 2 Wochen oder noch länger Probleme.
Mhm.
Ne? Und kommen wir nochmal auf diesen Zucker zurück. Also bis der Zucker aus dem Körper raus ist, dauert es circa bis zu 8 Stunden.
Mhm.
Und du weißt ja, diesen Vorgang nennt man wie?
Zucker raus. Raus hier, Zucker. Verschwinde.
Gluconeogenese. Also wenn der Zucker dann wieder aufgebaut
wird. Wie nennt sich das?
Gluconeogenese.
Okay, das merke ich mir.
Da muss der Körper das selber dann auch herstellen.
Genau. Sag mal, das Gehirn ist ja wie so oft auch hier ein Hauptdarsteller in diesem Szenario. Ne?
Mhm.
Das wird ja von diesem gesamten, in gewisser Weise, wenn man so will, rauscherzeugenden Substanzen beeinflusst. Also Drogen, zu denen ja auch Alkohol zählt, Nikotin, Tabletten. Zucker ist ja in gewisser Weise auch eine, ja, wie du schon gesagt hast, eine suchterzeugende Substanz.
Ja, davon gibt es ja viele.
Ja.
Das ist ja gerade gesagt. Die ganzen Drogen, Alkohol, Zucker, Nikotin, Tabletten auch. Also es gibt ja nichts, wovon du nicht süchtig werden kannst. Du kannst ja auch spieleabhängig sein. Irgendwie.
Kommen wir später, glaube ich, auch nochmal drauf.
Ja.
Wir haben darüber gesprochen, das Gehirn, der wichtigste Schauplatz dieses gesamten Suchtgeschehens, ist, glaube ich, da eine Region, die ganz tief im Inneren des Gehirns liegt und die einen Namen hat, den nur einer von uns beiden aussprechen kann, mal wieder.
Das ist der Nucleus Accumbens.
Na siehste, geht doch. Und was passiert da? Wer hat da das Kommando?
Wieder mal ein Botenstoff, und zwar der Botenstoff oder das Dopamin. Also Wissenschaftler sprachen bislang von dem Belohnungssystem, aktuell aber sprechen Forscher davon, dass es sich bei der Sucht weniger um direkte positive Empfindungen handelt, sondern um Lernvorgänge.
Ah, das ist interessant. Wie geht's weiter im Gehirn? Was passiert da noch so in den unterschiedlichen Gehirnarealen?
Also im sogenannten Stirnhirn ist bei der Sucht die bewusste Verhaltenskontrolle geschwächt. Und gleichzeitig hat sich das Lernprogramm der Sucht dann entsprechend verfestigt. Ne? Also das Verhalten ist quasi auf Autopilot geschaltet und mit einer Zielkoordinate die Sucht.
Ja. Ne? Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass die Sucht im Kern ein außer Kontrolle geratener Lernmechanismus ist, oder?
Ja, kann man sagen. Ja.
Also einerseits erzeugt das dann praktisch diese automatisierten Verhaltensprogramme. Und andererseits schafft es aber auch bei dem Menschen, der süchtig ist, besonders starke Erinnerungen und Empfindungen wahrscheinlich auch an alles, was mit der Wirkung dieser Droge verknüpft ist, richtig?
Ja, genau. Das hinterlässt dann halt so tief eingeprägte Gedächtnisspuren, also die ja immer wieder eingefahren sind sozusagen. Also das deswegen hält auch Lernmechanismus. Und die sind ein wichtiger Grund dann für die hohe Rückfallrate, auch nach einer Therapie. Ne?
Ja, verständlich. Das ist dann dieser sogenannte Suchtdruck oder wie es im angelsächsischen Bereich heißt, Craving. Ne? To crave nach etwas. Ja. Was heißt das? Begierde haben nach etwas.
Ja.
Ne?
Ja. Ja.
Was macht man denn damit? Also wenn du von Gedächtnisspuren sprichst, das ist ja ein sehr bildliches Wort, dann sollte man ja eigentlich versuchen, die zu löschen. Ne?
Genau.
Kann man das?
Das ist halt im Bestfall dann auch zu schaffen, ja, also wenn man dann entsprechende Lebensumstellungen vornimmt, zum Beispiel, wenn du vorher irgendwie vor der Glotze 5 Bierflaschen konsumiert hast, heißt es dann in Zukunft, na was, Arsch hoch,
Sport machen
oder was anderes machen.
Apropos Bier, du hast es gerade erwähnt. Kommen wir zu meiner zweiten Frage, lieber Martin. Knapp 8 Millionen Deutsche, habe ich nochmal nachgelesen, im Alter zwischen 18 und 64 Jahren konsumieren Alkohol, und jetzt, das muss man sich mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, in gesundheitlich riskanter Form. Problematisch soll der Konsum sogar bei 9 Millionen Deutschen sein. Also, das heißt, im internationalen Vergleich liegt Deutschland nach wie vor unverändert im oberen Drittel, was das Trinkverhalten angeht. Was passiert beim Entzug von Alkohol im Körper? Ich erinnere mich an eine spannende Folge. Wir können es ja, glaube ich, sagen, die Leute, die Folge hören, haben die erste Folge von Unglaublich krank sicherlich auch schon gehört. Da ging es um das Eigenbrauer-Syndrom und die Symptome bestanden darin, dass der Patient über einen sehr, sehr langen Zeitraum dauerhaft alkoholisiert war und auch entsprechende körperliche Schäden davon getragen hat. Der musste dann ja im Prinzip auch so einen Entzug machen. Was genau Hagen war sein Name, musste Hagen machen, wenn man ihn jetzt mal als Vorbild für alle anderen Menschen sieht, die sich vom Alkohol verabschieden wollen, vom übermäßigen Alkoholkonsum verabschieden wollen.
Das vegetative Nervensystem spielt verrückt bei dem Alkoholentzug. Das heißt, starkes Schwitzen, Mundtrockenheit und Kreislaufprobleme wie Herzrasen und Bluthochdruck, gegebenenfalls auch mit Blutdruckkrisen.
Was sind das?
Ja, dass du plötzlich total hochschießende Blutdrücke bekommst, ne, die auch entgleisen können.
Also auch umkippen kannst, theoretisch ohnmächtig wirst oder sowas?
Ja, auch Schlaganfälle auch im schlimmsten Fall erlangen kannst. Ne? Also das ist
krass.
Schon schlimm, wenn der Blutdruck dann plötzlich total ansteigt. Ne? Ne, es kann dann auch zu Übelkeit, Erbrechen, Zittern, Sprachseh- und Empfindungsstörungen kommen. Und als schwerste Form des Alkoholentzugssyndroms gilt das sogenannte Delirium tremens, also kurz Alkoholdelir, das vor allen Dingen nach langjährigem schweren Konsum von Alkohol nach plötzlichem Verzicht dann auftritt. Ne? Das tritt meist nach 2 bis 3 Tagen erst auf. Also das bedeutet nicht, wenn ich jetzt irgendwie 24 Stunden hinter mich gebracht habe, dass dann das Problem plötzlich vorbei ist. Ne?
Also das heißt, das ist richtig lebensbedrohlich.
Ja, ja, total. Das geht dann mit Krämpfen einher. Wenn da etwa gleichzeitig erbrochen würde, bedeutet das den Tod. Also wenn du krampfst und dann plötzlich irgendwie das Erbrochene dann in die Luftröhre kommt vielleicht oder so. Also es kann auch wirklich gefährlich
sein.
Gibt es
ja leider auch prominente Beispiele. Ne? Ich glaube, Jimi Hendrix ist auf so eine furchtbare Weise gestorben. Und
Nee, aber wichtig ist auch, also wenn sowas auftreten kann, dass man unbedingt dann auch mit Medikamenten therapiert, also pharmakologisch therapiert. Und dazu bestimmt dann der Arzt, der einen da auch begleiten sollte, die Entzugsschwere, die da auftreten könnte, auf einer entsprechenden Skala. Mhm. In Deutschland ist das die sogenannte Alkoholentzugssyndromskala. Mhm. Und international gibt es auch eine Skala, die CIVA-A-Skala. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Ja, keine Ahnung, ob man das einzeln CIVA-AR-Skala oder CIVA-AR-Skala.
CIVA-Skala, ja.
So viele Abkürzungen. Sag mal, das ist jetzt sozusagen die Subsumption zum körperlichen Entzug, was da so passiert. Ja. Neben der Akutbehandlung, ne, was passiert denn mit der Psyche eigentlich, wenn wir jetzt von einem Entzug sprechen?
Also da ist ja immer das große Problem. Denken wir jetzt trotzdem nochmal an die Kassen zurück, also die ja auch bestimmte Sachen in unserem Gesundheitssystem finanzieren müssen.
Unsere Freunde von den Krankenkassen.
Also die Leistungspflicht der Kassen ist meistens so auf diese Akutbehandlung ausgelegt.
Worüber wir gerade sprachen, dass das Gift aus dem Körper geht, ne?
Genau, für die Behandlung. Mm. Und dann geht es ja erstmal richtig weiter, ne? Also man muss ja auch diese Grunderkrankung bleibt ja trotzdem bestehen die Abhängigkeiten. Mhm. Und da spielt, wie du es gerade auch schon gesagt hast, neben dem körperlichen Entzug ja auch die Psyche eine enorm wichtige Rolle.
Dieser Suchtdruck, ne?
Also der Suchtdruck, die innere Unruhe, Dysphorie, Affektlabilität.
Was ist Dysphorie?
Ja, das ist so euphorisch, dysphorisch.
Also die so Niedergeschlagenheit und
Genau. Mhm. Also dann auch die Affektlabilität, Angst und Schlafstörung. Das sind ja so Sachen, die dann auch nach Absetzen von Drogen im Allgemeinen dann auch auftreten können und dann auch als psychische Entzugssymptome bezeichnet
werden. Aber die müssen ja auch therapiert werden oder vor allen Dingen die müssen therapiert werden. Man kann ja eigentlich sagen, der körperliche Entzug ist der erste Schritt auf einer langen Reise und dann geht es ja darum, den Menschen, den Betroffenen so zu stabilisieren, dass er das auch durchhält. Ne?
Ja, und dafür gibt es ja in Deutschland die sogenannte qualifizierte Entzugsbehandlung, kurz QE.
Die nächste Abkürzung?
Die in der Regel 3 Wochen und in Einzelfällen bis zu 6 Wochen dann dauern kann. Mhm. Aber die ist trotz ihrer längeren Behandlungsdauer äußerst kosteneffektiv. Ne? Mhm. Also ohne die... Also wenn du das nicht wirklich durchführst, ist quasi dieser nächste Rückfall dann auch vorprogrammiert.
Das heißt, da lernt man dann auch einfach Strategien, um mit diesem Suchtdruck umzugehen wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ja. Jetzt gibt es ja diese, ich weiß das noch von, wir haben am Anfang drüber von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gesprochen. Da gibt es ja diese, im Original von Uli Edel, dem Kinofilm, da gab es doch diesen kalten Entzug. Mhm. Das hat mich damals, ich war da ja selber auch noch Teenager und das war ja auch einer der Filme, die wirklich eine große Wirkung auf viele von uns gehabt haben. Das hat mich total geschockt, weil das einfach so auch so grauenvoll realistisch da beschrieben wurde. Wenn es einen kalten Entzug gibt, heißt das ja wahrscheinlich auch, dass es sowas wie einen heißen oder warmen Entzug gibt, oder?
Ja, und es gibt sogar noch einen Turboentzug.
Kannst du uns mal da kurz durchführen durch die verschiedenen Arten von Entzug?
Also der kalte Entzug bedeutet, ja, kannst du dir vorstellen, sofortiges Absetzen der Droge. Mhm. Der wird innerhalb von 7 bis 14 Tagen ohne Medikamente durchgeführt, was dann oft sehr gefährlich sein kann. Mhm. Und dann beim warmen Entzug, also gibt man quasi begleitend Medikamente. Das etwa 20 Tage lang.
Also Schmerzmittel, Entspannung, irgendwie Drogenersatz.
Dass man so ein bisschen sediert dann quasi. Mhm. Ne? Und dass man quasi die Symptome, die haben wir ja vorhin schon mal genannt, Schwitzen, Übelkeit, Blutdruckkrise und so weiter, dass man das dann quasi auch abfangen kann. Ne? Mhm. Und dann gibt es den sogenannten Turboentzug, den ich vorhin angesprochen habe. Der bezeichnet dann eine schnelle Entgiftung innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Unter Narkose wird er durchgeführt.
Unter Narkose? Mhm. Wie unter Vollnarkose oder was?
Ja, und der ist aber nur bei Opiatabhängigkeit indiziert.
Also Opiate sind zum Beispiel Heroin.
Aber der wird auch dann eigentlich Ultrakurzentzug genannt.
Kannst du mir das nochmal ganz kurz erklären, was da passiert?
Ja, also während der Narkose oder Anästhesie werden hochdosierte Opioid-Rezeptor-Antagonisten gegeben. Mhm. Und was machen die?
Darf ich raten?
Sag.
Also Rezeptoren sind ja die, darüber haben wir schon öfter geredet, diese Tetris-artigen Andockstellen, also das Schloss-Schlüssel-Prinzip, ne?
Schlüssel-Schloss-Prinzip.
Die Rezeptoren, die für die Opioide zuständig sind, sind im Prinzip die Schlösser, an denen die Drogen und ihre Wirkstoffe andocken können.
Ganz genau.
Antagonist heißt Gegenspieler.
Richtig.
Das heißt, diese Rezeptoren werden blockiert und die Droge kann nicht mehr andocken und verfehlt damit ihre Wirkung, beziehungsweise kann ihre Wirkung im Körper gar nicht entfalten, richtig?
Ja, ich denke, du machst demnächst diese Daniels Mikromedizin alleine.
Nein, auf gar keinen Fall.
Du erklärst das schon so gut.
Ja, ich habe viel von dir gelernt tatsächlich. Das klingt jetzt total blöd, aber es ist so. Ich lerne ja durch diesen Podcast wirklich eine Menge, genauso wie ihr da draußen hoffentlich auch. Also die konsumierten Opioide werden dann praktisch verdrängt und also schlagartig von den Rezeptoren des Endorphinsystems verjagt, wenn man so will.
Genau.
Das heißt aber auch, dass deswegen auch die Anästhesie wahrscheinlich, dass man das intensivmedizinisch begleiten muss, ne?
Ja, also da muss man halt auch aufpassen und häufig ist es dann halt auch so, dass dieses schlagartige Verdrängen dann halt auch nur für eine gewisse Zeit, weil die kurzwirksamer sind meistens.
Okay.
Und da musst du halt aufpassen, dass die dann nicht plötzlich wieder binden. Da, ne? Also gerade bei der Opioidabhängigkeit, dass man dann halt auch darauf achtet, dass man dann die Medikamente auch nachgibt. Ne?
Aber was ich so krass finde, ist das mit der Anästhesie. Kann man das wirklich so vergleichen? Das sind dann wirklich in so einem Schneewittchenschlaf, die Leute? Das ist wie ein künstliches Koma eigentlich, oder? Mhm,
ja.
Krass. Du hast vorhin von diesen substanzgebundenen Süchten gesprochen, ne?
Mhm.
In dem Zusammenhang hast du auch sogenannte Verhaltenssüchte erwähnt, die ja auch in der heutigen Zeit immer größeren Stellenwert haben. Hypersexualität ist ein Thema. Da weiß ich gar nicht, habe ich neulich gelesen, bei den Männern, also Nymphomanie kennt man ja, das ist ja ein Begriff, der bekannt ist, wahrscheinlich, weil die Männer mal wieder den Diskurs geprägt haben, also Sexsucht bei Frauen. Bei Männern gibt es das auch und das ist die sogenannte Satyriasis. Mhm. Wusstest du das?
Nee.
Satyr, wahrscheinlich aus der griechischen Mythologie, sind diese sehr hedonistischen, ich glaube mit Ziegenbeinen versehenen Typen, die die ganze Zeit nur fressend, vögelnd und musizierend durch die Hügel Griechenlands wandeln.
Okay.
Also Kauf- und Spielsucht, auch interessant.
Mhm.
Und die sogenannte Social-Media-Sucht.
Ja, die immer mehr zunimmt natürlich.
Ja, vor der wir vor allen Dingen auch unsere Kinder beschützen müssen. Ne?
Mhm.
Wie kann man sich da einen Entzug vorstellen? Also ich denke mal, da bleibt ja diese körperliche Entzugskomponente erstmal außen vor. Also muss jetzt keine klassische körperliche Entgiftung stattfinden. Aber man steigt direkt bei der wesentlich komplizierteren Aufgabe ein, nämlich beim, ja, wenn man so will, psychischen Entzug.
Genau, das sind die psychischen Erscheinungen wie Unruhe, Nervosität und Reizbarkeit.
Mhm.
Die können dann so schwerwiegend sein, dass sie dann
das Leben prägen.
Ja, genau. Das ist einfach so.
Fangen wir mal an. Ich frage für einen Freund, den interessiert das besonders.
Ja.
Was ist denn eigentlich Sexsucht?
Daniel.
Ich weiß es doch wirklich nicht.
Ich erkläre dir das jetzt mal. Mhm. Was ist Sexsucht eigentlich? Von krankhaften Verhalten kann man ausgehen, wenn der Betroffene sein sexuelles Verhalten nicht mehr unter Kontrolle hat.
Mhm. Ne?
Und darunter leidet dann, der Betroffene leidet dann darunter und kann sich auch nicht mehr mäßigen, ja.
Mhm.
Und das dann, obwohl sein Verhalten negative Konsequenzen hat. Also Stichwort, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, Kontrollverlust, ne?
Mhm.
Und das ist dann ähnlich wie beim Alkoholiker. Das wird dann kompensiert.
Durch das kurzzeitige Hochgefühl, ne?
Ja.
Mhm.
Um diese innere Leere dann auch auszugleichen, ne? Die Langeweile, Ängste und Selbstzweifel dann, ne?
Mhm. Und das ist aber dann ja wahrscheinlich analog zu anderen Drogen auch so, dass dieses intensive Lustgefühl, was man vielleicht am Anfang verspürt, immer geringer wird. Ne?
Ja.
Das heißt, man muss die in dem Fall sexuelle Aktivität steigern und braucht daher dann auch immer häufiger und wahrscheinlich auch immer intensiveren Sex, oder?
Ja, und das steht dem Wunsch nach einer festen Beziehung entgegen. Ne?
Mhm.
Kannst du das ja vorstellen.
Weil es dann schnell langweilig wird mit nur einem Partner. Ne?
Ja, ja.
Okay, krass. Und es gibt ja Beispiele, von denen ich gelesen habe, wo es dann wirklich so zwanghaft wird, dass sogar der Job gefährdet ist, weil man eigentlich nonstop nur auf der Suche nach dem nächsten sexuellen Kick ist irgendwie. Ne?
Das ist dann wie bei der Drogenabhängigkeit, also Opioidabhängigkeit oder Alkoholabhängigkeit. Mhm. Ne? Also die Folgen sind halt bei den oder können bei den Süchten halt ähnlich sein. Ne?
Mhm. Jetzt haben wir ja schon gesagt, diese Hypersexuellen, die leiden ja nicht unter körperlichen Entzugserscheinungen. Ne? Also die sind dann halt unruhig, nervös und reizbar, also diese psychischen Begleiterscheinungen der Sucht treten auf.
Ja, und das hebelt ja dann auch immer wieder quasi den Entschluss dann aus, das Verhalten dann zu ändern. Ne?
Mhm.
Und das primäre Ziel ist demnach nicht, auf Sex dann gänzlich zu verzichten, sondern dann eine Kontrolle über sein Verhalten wiederherzuerlangen.
Mhm. Das heißt, da muss man dann eigentlich eine Verhaltenstherapie machen, oder?
Mhm, genau.
Spielsucht.
Ja.
Wir haben darüber gesprochen, die Kinder, die sich irgendwie mit Fortnite für ein Wochenende im Zimmer einschließen und nur rauskommen, wenn sie irgendwie den Kühlschrank plündern. Ich habe es mir nochmal angeschaut, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber 3% trotz allem hat es schon eine ziemliche Relevanz. 3% der Jugendlichen sollen von Spielsucht betroffen sein. Das heißt.
Aber das ist ja gut, ne? Dann haben wir 97%, die überwiegende Mehrheit also, die das Internet dann funktional integriert im Alltag nutzt quasi, ne?
Ja, aber dennoch ist es ja wirklich ein Krankheitsbild mittlerweile, ne? Die Computersucht, oder?
Also die Gaming Disorder, und die ist seit 2019 offiziell als Krankheit auch anerkannt. Und daher können dann auch ambulante und stationäre Therapien bei den Krankenkassen abgerechnet werden.
Ach krass.
Mhm.
Okay, aber Ursache da ja auch, ne? Also die Konsole oder das Handy, auf dem gespielt wird, ist das limbische System? Das Belohnungssystem, ne?
Genau, Belohnungssystem, ne, unterhalb der Hirnrinde.
Mhm.
Das ist im ventralen Striatum, ist das. Also
ja,
wenn
natürlich.
Du das lokalisieren möchtest.
Wer weiß es nicht?
Ja, deswegen habe ich das ja beschrieben, wo es ist. Also unterhalb der Hirnrinde.
Also es ist, auch wenn wir jetzt so vermeintlich lustig auch drüber reden, die Sucht nach Computerspielen, deswegen auch eine anerkannte Krankheit, ist eine ernsthafte Erkrankung, die sich auch im Gehirn zeigt. Ne?
Ja, ja,
ja.
Ja, das kann man auch in Studien nachvollziehen.
Mhm.
Und während des Suchtprozesses sozusagen werden, wie bei den stoffgebundenen Süchten, das Verhalten immer automatisierter bis zwanghafter. Ne?
Okay.
Und dann ist auch diese Selbstkontrolle einfach reduziert.
Ja.
Die quasi, hatten wir ja vorhin schon gesagt, die sitzt im seitlichen Stirnhirn.
Dann würde ich jetzt, wir sind ja beide Väter, würde ich jetzt gerne aus dieser sehr spannenden Episode aussteigen mit einem ja wirklich nützlichen Tipp an alle Eltern.
Mhm.
Wie erkenne ich denn eigentlich, ob mein Kind spielsüchtig ist oder Spielsucht gefährdet ist?
Das Medium, also das Spiel, wird ja so auch von den Kindern häufig als Trostspender wahrgenommen. Also das Kind flüchtet aus der Realität.
Mhm.
Das Spiel wird dann zur Stressregulation eingesetzt, ne?
Mhm.
Und dann wird es halt immer wichtiger als die reale Welt, wenn es halt merkt, sich dann da auch rausziehen zu können. Und das Spiel bestimmt dann halt auch die Freizeitgestaltung des Kindes maßgeblich. Und was muss man dann tun?
Es wird ganz dominant einfach. Ne?
Ja.
Also das ist einfach, wenn das Kind früher irgendwie rausgegangen ist und Fußball gespielt hat und mal ganz platt gesagt und jetzt nur noch zu Hause sitzt und irgendwie vielleicht im Idealfall sogar noch mit anderen Kindern zusammen. Aber häufig ist es dann ja auch nur noch online, ne? Dass man auch gar keine realen sozialen Kontakte mehr hat, sondern nur noch über Headset. Dann spätestens ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen für Eltern, sich damit auseinanderzusetzen. Im Idealfall schon davor. Aber was tut man denn?
Ja, also du musst quasi entwöhnen, ne? Also strikte Verbote sind da wirklich sinnlos.
Ja.
Was macht man? Also man handelt dann halt auch gemeinsam Regeln für das Spielen aus. Also die Zeiten, die man im Netz dann quasi unterwegs ist oder auf den Spieleplattformen oder mit den Spielen verbringt.
Mhm.
und muss dann halt auch gucken, dass man diese Zeiten dann auch entsprechend einhält gemeinsam und dass die Eltern da halt auch ein entsprechendes Auge drauf werfen.
Ja.
Aber wie gesagt, also das komplette Verbieten ist sinnlos. Wir haben ja vorhin auch schon über Sucht gesprochen, was das halt mit einem macht.
Ja.
Und auch hier ist es eine Art Entwöhnung, ne?
Ja, und neben der quantitativen Problematik auch vielleicht nochmal wichtig, sich auch anzuschauen, was die Kinder spielen, ne?
Ja.
Also die Qualität. Ob das jetzt nur Gemetzel und Geballer und Auseinanderschießen von irgendwelchen anderen Lebewesen ist, virtuellen, oder ob es da vielleicht sogar so etwas wie einen positiven Nebeneffekt gibt.
Ja.
Lieber Martin, dann danke ich dir sehr.
Mhm. War spannend.
Finde ich auch.
Ich entwöhne mich jetzt so langsam von dir.
Nein, das solltest du nicht tun. Das würde mir das Herz brechen.
Genau.
Mein Lieber, wir sprechen bald wieder. Wir bleiben beim Ball.
Ich freue mich. Bis dann, Daniel.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.